kann mich noch relativ gut daran erinnern, wenn ich als kleiner Pfadfinder bei der ersten Nachtübung dabei sein durfte. Das war für mich ein riesen Ereignis. Da hatte ich das Gefühl, jetzt gehöre ich zu den Grossen. Das war eine Mose-Nachtübung. Mit einem Signalscheinwerfer, so hat er ausgesehen, und einem handtriebenen Stromaggregat sind wir als kleine Pfadigruppe auf einen Hügel gelaufen. Gleichzeitig ist eine andere Gruppe auf den Nachbarhügel gestiegen, wo ein paar Kilometer weiter weg war. Und dann zu einer vorher abgemachten Zeit haben wir angefangen, mit Hilfe von dem Aggregat und von dem Signalscheinwerfer der Gruppe auf dem Nachbarhügel eine Botschaft zu morsen. Mit kurzen und langen Lichtzeichen haben wir Buchstaben und Buchstaben übermittelt. Einer von meinen Kollegen hat da Punkt und Strich diktiert, wo er auf einem Zettel notiert hat, und der andere hat das mit dem Signalscheinwerfer dann übergeschickt. Wir Kleinen haben uns an den Handkurbeln vom Stromaggregat abgelöst. Wo wir mit unserer Mitteilung fertig sind, da ist zuerst mal überhaupt nichts passiert. Es war einfach ruhig. Wir mussten einige Minuten warten, bis dann eine Antwort zurückgekommen ist. Einer hat dann laut ausgerufen, was er da gesehen hat. Punkt, Strich, 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 Punkt, Strich, Punkt, Strich und so weiter. Ein anderer hat das fein säuberlich notiert und ein dritter hat das bereits in Buchstaben übersetzt. Und dann haben wir uns wieder eine Antwort ausgedacht, haben das wieder übersetzt in Punkt, Strich, Code und haben das zurückgeschickt. So ist das hin und her gegangen. Es war recht mühsam gewesen, weil er hat einen Haufen Zeit in Anspruch genommen, aber wir konnten uns tatsächlich auf die Distanz verständigen. Dass das geklappt hat, war nur möglich gewesen, weil die Gruppe auf dem Nachbarhügel und wir das gleiche Mose-Alphabet gebraucht haben. Ohne den Mose-Code hätten wir uns definitiv nicht verständigen können. Wir kommen später noch einmal darauf zurück. Jetzt lese ich den Predigtext. Der steht im 1. König, Kapitel 12, Vers 33 bis Kapitel 13, Vers 8. Am 15. Tag des 8. Monats, dem Tag, den Jerobeam eigenmächtig festgesetzt hatte, feierten die Israeliten das angekündigte Fest in Bethel. Vor allen Festbesuchern stieg Jerobeam die Stufen zum Altar hinauf, um Opfer zu bringen und Weihrauch zu verbrennen. Als er gerade oben am Altar stand und opfern wollte, erschien plötzlich ein Prophet aus Juda. Der Herr hat ihn nach Bethel gesandt. Mit lauter Stimme rief er zum Altar hin, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Altar, Altar, so spricht der Herr. Der Königsfamilie Davids wird ein Sohn geboren werden mit Namen Josia. Er wird auf dir die Priester schlachten, die in den Heiligtümern dienen und die auf dir ihre Opfer bringen. Ja, Menschenknochen wird man auf dir verbrennen. Dann wandte der Prophet sich an das Volk und sagte, ein Zeichen soll euch beweisen, dass der Herr durch mich geredet hat. Dieser Altar hier wird zerbersten und seine Asche, die mit dem Fett der Opfertiere getränkt ist, wird auf dem Boden verstreut werden. König Jerobeam stand immer noch oben am Altar. Als er hörte, was der Prophet gegen den Altar von Bethel sagte, streckte er zornig seine Hand gegen den Boten Gottes aus und befahl seinen Männern, pack diesen Kerl. Da wurde sein Arm steif, sodass er nicht mehr zurückziehen konnte. Im selben Augenblick brach der Altar auseinander und die Opferasche wurde auf dem Boden verstreut. Alles traf so ein, wie der Prophet es im Auftrag des Herrn angekündigt hatte. Da flehte der König, bitte, bete für mich zum Herrn, deinem Gott, versuch ihn zu besänftigen und bitte darum, dass ich meinen Arm wieder bewegen kann. Der Prophet betete für den König und sofort war sein Arm wieder gesund. Da lud König Jerobeam den Boten Gottes ein, komm mit mir in mein Haus und iss etwas, ich möchte dir ein Geschenk geben. Doch der Prophet wehrte ab, selbst wenn du mir dein halbes Haus schenken würdest, käme ich nicht mit. Ich werde hier weder essen noch trinken. Im Nordreich von Israel wird ein grosses religiöses Fest gefeiert. der König Jerobeam selber steht höchstpersönlich auf dem Altar oben und opfert. Und eine riesige Menschenmenge steht um den Altar herum versammelt da. Und die Leute schauen gebannt zu, wie ihren König das Opfer zubereitet. Plötzlich zwängt sich da ein fremder Mann durch die Volksmasse durch auf den Altar zu. Und kurz vor dem Altar bleibt er stehen, schaut zum König auf, fixiert ihn und sagt eben die Worte, die ich im Vers 2 gelesen habe. Altar, Altar, so spricht der Herr. Der Königsfamilie Davids wird ein Sohn geboren werden mit Namen Josia. Er wird auf dir die Priester schlachten, die in den Heiligtümern dienen und die auf dir ihre Opfer bringen. Ja, Menschenknochen wird man auf dir verbrennen. Das ist übrigens genauso eingetroffen, wie das der Prophet gesagt hat. 300 Jahre nach dem Jerobeam ist der König Josia von Juda gekommen, hat Gräber aufgetan, hat die Knochen zusammengesammelt von den Priestern, die beim Jerobeam Opfer gebracht haben und hat die auf dem Altar oben verbrannt. Im Vers 3 wendet sich jetzt der fremde Mann als Volk und sagt zu einem: Ein Zeichen soll euch beweisen, dass der Herr durch mich geredet hat. Dieser Altar hier wird zerbersten und seine Asche, die mit dem Fett der Opfertiere getränkt ist, wird auf dem Boden verstreut werden. Es ist unerhört, was sich der fremde Mann da erlaubt. Mit seinem Auftritt unterbricht er die ganz heilige Opferzeremonie. Er stört, er wagt es, den König zu stören, wenn der opfert. Und das ist etwas, wo sich der König Jerobeam sicher nicht muss einfach so gefallen lassen. Sein Gesicht läuft rot an vor Zorn und voller Wut streckt er seine Hand aus und zeigt auf den Fremdling, der es gewagt hat, ihn beim Opfern zu stören, und ruft seinen Mann zu: Packt diesen Kerl. Der Jerobeam weiss ganz genau, dass er sich auf seine Leute verlassen kann, die kurzen Prozess werden machen mit dem fremden Mann. Und darum wird er sich gerade wieder am Opfern zuwenden und sich auf seinen Dienst konzentrieren und weitermachen. Aber er kann nicht. Seine Hand folgt nicht, sie bleibt ausgestreckt, sie ist versteift, er kann sie nicht mehr zurückziehen. Panik überfällt ihn, sobald er begreift, dass seine Hand ihm nicht mehr folgt. Und da überkommt er auch schon das nackte Entsetzen, weil gleichzeitig explodiert unter ihm der Altar. In einer riesigen Staubwolke wird die Fettasche von den Opfertieren auf dem Boden verstreut. Und damit ist der Versuch, Gott zu opfern, kläglich gescheitert. Beim Opfern ist nämlich vorgeschrieben gewesen, dass die Asche von den Opfertieren, dass die an einen ganz speziellen Ort, an einen heiligen Ort müssen gebracht werden und dort müssen deponiert bleiben. Dass die Fettasche da so verschüttet worden ist, ist ein klares Zeichen gewesen, dass Gott das Opfer abgelehnt hat. Nicht nur der König Jerobeam. Die ganze Volksmasse, alle zusammen, sind so tiefst erschüttert von dem, was da passiert ist. Es getraut sich niemand mehr, Hand an den Mann zu legen. Allen ist in der Zwischenzeit klar geworden, dass ein Prophet vom lebendigen Gott vor ihnen steht. Allen ist klar, dass der lebendige Gott sogar höchstpersönlich durch den Mann geredet hat und den Altar selber zum Bersten gebracht hat. Und der König, man muss sich die Szene mal vorstellen, der König, vermutlich in ein wunderbares Priestergewand gekleidet, steht hilflos, verwirrt und schockiert auf dem Altar mit ausgeschreckter Hand. Eine total groteske Szene. Auch er hat begriffen, dass da der lebendige Gott persönlich eingegriffen hat. Er fleht jetzt zum Prophet, er soll doch zu seinem Gott bitten und ihn besänftigen und fragen, ob er nicht bitte wieder würde die Hand gesund machen. Und Gott befreit den Jerobeam von dieser steifen Hand. Er kann sie wieder zurückziehen. Dass Gott so deutlich und auf so eine eindrückliche Art zu uns Menschen redet, es kann vorkommen, aber sicher nicht alltäglich. Ich bin aber überzeugt, dass Gott auch heute noch zu uns Menschen redet. Die Frage ist nur, hören wir, wenn Gott zu uns redet? Hören wir es wirklich? Ich meine nämlich, dass wir es uns heute nicht gerade einfach machen, wenn es darum geht, auf Gott zu hören. Wir wohnen in einer sehr lauten und lärmigen Welt. Wir werden ja andauernd berieselt durch irgendwelche Lärmquellen. Lärm im Verkehr, Lärm am Arbeitsplatz, Lärm am Radio, Fernsehen, iPod, Disco, Theater und so weiter. Wir haben kaum einmal eine ruhige Minute, weil einfach immer irgendetwas muss laufen. Wenn wir an der Arbeit sind, oder wenn wir nicht an der Arbeit sind, dann sind wir ja schlecht aktiv in der Freizeit. Wie viele von uns leisten es sich, sich einfach mal Zeit zu nehmen, um irgendwo hinzusitzen und mal über alles nachzudenken? Und wie viel Zeit nehmen wir uns fürs Gebet, fürs Gespräch mit Gott? Ich frage mich manchmal, wann hat Gott überhaupt die Chance, dass er uns erreicht, wenn er uns etwas mitteilen will? Wenn wir Gottes Stimme hören wollen, dann sollten wir genau da investieren, nämlich in Zeiten, wo wir einfach ruhig werden von Gott und in Zeiten, wo wir mit Gott das Gespräch suchen. Ich persönlich, ich sehne mich danach, dass ich mit Gott einen Dialog führen könnte, wie mit einem Mensch. Das wäre mein Traum. Ich versuche ganz bewusst mit meiner Gefühlslage und meinen alltäglichen Anliegen zu Gott zu gehen und versuche mit ihm darüber zu reden. Ich weiss, ich kann von Gott gar kein Geheimnis haben, weil er weiss sowieso schon alles. Ich suche stille Zeiten mit Gott, wo ich ihm bewusst eine Chance geben will, dass er zu mir reden kann. Ich erwarte nicht, dass Gott mir auf meine Fragen eine Antwort gibt, die ich jetzt akustisch wahrnehme. Aber ich erlebe es immer wieder, gerade während diesen Zeiten, wo ich die Stille suche von ihm, dass er mir irgendwelche Gedanken oder Einfälle eingibt, die mir weiterhelfen. Oder Gott erinnert mich an irgendetwas, das ich aus der Bibel kenne. Oder manchmal redet Gott auch durch gewisse Begebenheiten zu mir oder auch durch das, was meine Mitmenschen so sagen. Das ist die Art, wie Gott zu uns Menschen redet. Die Geschichte über den Jerobeam, die hat mich schon lange tief beeindruckt. Und ich habe immer gedacht, über das muss ich mal eine Predigt schreiben. Und darum bin ich dann mal vor dem Computer gesessen, angefangen zu schreiben. Aber ich bin einfach nicht richtig vorwärts gekommen. Was ich geschrieben habe, hat mich irgendwie nicht befriedigt. Und da habe ich einfach alles liegen lassen, bin an einem einsamen Ort, gehe spazieren und habe Gott mein Problem geschildert. Und habe ihm gebeten, er soll mir doch daraus raushelfen und mir einfach weiterhelfen, dass ich die Predigt fertig schreiben kann. Und plötzlich ist ein Einfall um den anderen gekommen, ein Gedanke um den anderen. Ich bin total motiviert heim vor dem Computer gesessen und habe die Predigt fertig geschrieben. Wenn es ums Gespräch mit Gott geht, ist mir Folgendes wichtig geworden. Ich merke, dass ich durch das Lesen in der Bibel Gott immer besser kennenlerne. Ich weiss immer klarer, was Gott wichtig ist, was ihm gefällt und was ihm halt eben weniger gefällt. Es fällt mir immer leichter, ihn zu verstehen. Ich will nicht behaupten, ich hätte Gott voll erfasst. Das können wir Menschen nicht. Aber ich komme ihm immer näher. Und je besser, dass ich die Bibel kenne, umso deutlicher kann Gott auch in meine Situation einreden. Oft antwortet er auf meine ungelösten Fragen, indem er mich an irgendeine Aussage aus der Bibel erinnert. Gleich wie das Mose-Alphabet Grundlage ist, dass die sich verständigen können, die miteinander morsen. So ist die Bibel Grundlage, wenn wir das Reden von Gott verstehen wollen. Ohne die Bibel ist es nämlich gar nicht so einfach, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Und darum ist es so unglaublich wichtig, dass wir regelmäßig in der Bibel lesen und den Inhalt versuchen, immer besser zu verstehen. Jetzt aber zurück zum König Jerobeam. Wer ist denn der König Jerobeam überhaupt? Und wie ist er in die Situation geraten, dass Gott so heftig in sein Leben eingegriffen hat und er so deutlich zu ihm geredet hat? In der Bibel erfahren wir einiges über den Jerobeam. Es hat übrigens zwei so Jerobeamer gegeben. Wir reden da über den Jerobeam der Erste. Das ist der, der zur Zeit vom König Salomo gelebt hat. Der andere ist erst 150 Jahre später dann König geworden. Der König Salomo hat schon gemerkt, dass der Jerobeam ein begabter, tüchtiger junger Mann ist. Und er hat ihn zum Aufseher über eine ganze Gruppe von Fronarbeitern gesetzt. In dieser Zeit hat der Jerobeam außerhalb von Jerusalem schon mal eine Begegnung gehabt mit einem Prophet. Und der Prophet hat ihm hier ausrichten lassen, das war eine riesige Sensation für ihn, dass Gott ihn will zum König machen. Der Prophet hat ihm gesagt, wenn du dich an das haltest, was Gott dir sagt, wenn du ihm folgst und seine Weisungen und Gebote einhaltest, dann wird er dir helfen, dann wird Gott dafür sorgen, dass deine Familie nie ausstirbt und dass immer ein Nachkommen von dir auf dem Thron sitzt und über die 10 nördlichen Stämme wird regieren. Nach dem Tod von König Salomo hat sich das Reich Israel geteilt, wie das der Prophet vorausgesagt hat. Und der Jerobeam ist doch tatsächlich zum König über die 10 Stämme vom Nordreich Israel geworden. Zum südlichen Reich Juda haben hier nur noch 2 Stämme gehört. Der Stamm Juda und Teil vom Stamm Benjamin. Aber zum Südreich hat auch Jerusalem gehört mit dem Tempel. Und in dem Tempel zu Jerusalem hat Gott das ausschließlich erlaubt, dass man ihn nur dort arbeiten darf und nur dort ihm Opfer bringen darf, sonst nie nicht. Und genau das hat am Jerobeam Angst gemacht. Er hat nämlich befürchtet, dass ihm die Leute könnten davonlaufen, wenn er seinem Volk nicht einen eigenen Tempel, ein eigenes Heiligungszentrum zum Arbeiten und zum Opfer könnte anbieten. Und darum hat er gerade in 2 Städten von seinem Nordreich auch 2 so Tempelstädte aufgebaut. Eins ganz im Norden in Dan und das zweite ganz im Süden in Bethel. Dort hat er je einen Tempel und ein goldiges Kalb aufstellen lassen zur Anbetung und Verehrung von Gott. Dazu hat der Jerobeam all die Priester werden wollten, einfach so zu Priester eingesetzt. Dabei hat Gott nur Männer zu dem speziellen Dienst zugelassen, wo er zum Stamm Levi gehört haben. Der Jerobeam hat auch eigene Fester kreiert, einfach so erfunden und hat sich nicht an die Fester gehalten, wo Gott seinem Volk gegeben hat. Man kann sagen, dass der König Jerobeam wirklich sämtliche Gebote und Anweisungen, die Gott dem Volk gegeben hat, übertreten und missachtet hat. Und man muss leider über den Jerobeam insgesamt sagen, er ist der König gewesen, der sein Volk zum Götzendienst verführt hat. Da im Predigtext steht jetzt der König Jerobeam also höchstpersönlich auf dem Altar als Priester und bringt dem goldigen Kalb, wo Gott sollte darstellen, ein Opfer. Und jetzt kommt es zu dem Vorfall mit dem namenlosen Prophet, mit dieser versteiften Hand und mit dem Altar, der auseinanderbricht. Eindrücklicher hätte Gott am Jerobeam gar nicht können zeigen, was für ein riesen Gräuel die ganze Opferzeremonie für ihn ist. Gott hat den Jerobeam auf diese Art und Weise wollen zur Umkehr bewegen. Jetzt, wie reagiert der Jerobeam auf das göttliche Reden? In den Vers 7 und 8 haben wir gelesen, da lud König Jerobeam den Boten Gottes ein, komm mit mir in mein Haus und iss etwas, ich möchte dir ein Geschenk geben. Doch der Prophet wehrte ab, selbst wenn du mir dein halbes Haus schenken würdest, käme ich nicht mit. Ich werde hier weder essen noch trinken. Der Jerobeam scheint nicht nur tief ergriffen, er ist tief ergriffen von dem, was da passiert ist. Er bietet am Prophet ein Geschenk an, lässt ihn noch zum Essen ein, aber der Prophet geht überhaupt nicht auf ihn ein. Er will mit dem sündigen König und mit seinem sündigen Volk einfach nichts zu tun haben. Er will sich sofort wieder auf den Heimweg machen. Und was steht über den König Jerobeam? Es hat so einen Abschluss in dem 13. Kapitel, wo auch aufzeigt, wenn er geändert ist, da steht, trotz allem, was geschehen war, ließ Jerobeam nicht von seinem falschen Weg abbringen. Er setzte weiterhin Priester aus dem ganzen Volk zum Dienst bei den Heiligtümern ein. Wer immer sich darum bewarb, den weihte er selbst zum Priester. So lud er schwere Schuld auf sich und wurde darum später sein Königshaus vernichtet und sein Geschlecht vollkommen ausgerottet. Was da mit dem Jerobeam passiert ist, das ist eine echte Tragödie. Als tüchtiger, begabter junger Mann hat Gott ihm versprochen, er mache ihn zum König und hat das auch gemacht. Wenn der Jerobeam auf Gott gehört hätte und seine Anweisungen und Gebote eingehalten hätte, dann wäre er zum erfolgreichen Begründer von der ganzen Königsdynastie geworden. Er hätte Karriere gemacht und hätte für Gott können Geschichte schreiben. Gott hat einen grossartigen Plan gehabt für das Leben von Jerobeam. Aber der Jerobeam hat sich anders entschieden. Er hat nicht wollen auf Gottes Anweisungen und auf Gottes Gebot Acht geben und ist vom Weg abgekommen, wo Gott ihn nicht wollen führen. Der Jerobeam, der hat eigene Vorstellungen gehabt, wenn er sein Reich wollte regieren. Er hat eigene Pläne gehabt und hat sich selber wollen verwirklichen. Gott ist wirklich nichts anderes übrig geblieben, als den Jerobeam zu beseitigen, sozusagen zum Verkehr auszuholen, weil er mit dem Jerobeam nicht zum Ziel von seinen Plänen gekommen ist. Der Jerobeam ist dann gestorben und nur 2 Jahre nach seinem Tod hat es einen Aufstand gegeben gegen die königliche Familie. Dabei sind alle Nachkommen vom Jerobeam ermordet worden, sein ganzes Geschlecht ist ausgelöscht worden. Was da mit dem Jerobeam passiert ist, das scheint uns auf den ersten Blick ein Einzelfall, ein Sonderfall zu sein. Dass Gott zu einem König auf so eine eindrückliche Art und Weise redet, das scheint uns irgendwie angemessen, weil so ein König ist eine Schlüsselfigur. Gott verwirklicht seine Pläne durch solche Könige, durch Herrscher. Aber wenn ich so in die Reihe schaue unter uns, glaube ich, hat es keine Königin, es hat auch keinen König. Könnte das vielleicht der Grund dazu sein, dass Gott nicht auf eine ebenso spektakuläre Art und Weise zu uns redet, wenn er das zum Jerobeam gemacht hat? Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9, steht Folgendes. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Der Petrus schreibt seine Briefe an Menschen, die an Jesus glauben. Und zu diesen Menschen, die an Jesus glauben, sagt der Petrus, ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk. Er sagt zu ihnen, ihr aber seid seine königlichen Priester. Und er sagt, ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Der namenlose Prophet in unserem Predigtext hat nichts mit dem Jerobeam zu tun haben. Weder mit dem Essen als Geschenk von ihm annehmen. In Jesus begegnet uns Gott ganz anders. Er begegnet uns mit Liebe. In dem Sinn leben wir heute in einer Gnadenzeit. Jesus hat sich mit Zöllnern, mit Huren, mit Randständigen abgegeben. Er ist auch zu uns verlorenen Menschen gekommen und kümmert sich um uns Menschen. Jesus hat uns sündigen Menschen durch seinen Tod am Kreuz ganz teuer erkauft. Es hat ihn das Leben gekostet, um uns Menschen von unseren Sünden zu befreien und uns zum Eigentum, zum Besitz von Gott zu machen. Für einen sündigen Menschen ist es nämlich unmöglich, mit Gott selber eine persönliche Beziehung zu pflegen, weil der heilige Gott mit Sünde einfach nichts zu tun hat. Sünde und Gott, das passt einfach nicht zusammen. Genauso wenig, wenn eine Schallplatte aus den 60er Jahren zu einem CD-Player passt. Das passt einfach nicht zusammen. Die Schallplatte, die muss erst einmal digitalisiert werden, dass man sie auf einem CD-Player abspielen kann. Man muss aus einer Schallplatte eine CD anfertigen, dass man das Musikstück auf dem CD-Player hören kann. Jesus Christus hat mit seinem Opfer am Kreuz Voraussetzungen geschaffen, dass wir Menschen, ja, für ich sage, digitalisiert können werden. Und wenn du die Sündenvergebung durch Jesus Christus im Glauben angenommen hast, dann bist du digitalisiert worden und gehörst jetzt zum Eigentum, zum Besitz von Gott. Du passest zu Gott, weil Jesus dich von deinen Sünden gereinigt hat. Und dann gehörst du zum auserwählten Volk und bist gleichzeitig ein königlicher Priester. Und damit stehen wir in der gleichen Stellung wie der Jerobeam vor Gott. König und Priester. Der Jerobeam war eigentlich nur zum König vorgesehen. Er hat sich selber noch zum Priester gemacht, gegen den Willen von Gott. Aber wir sind tatsächlich beides. Königliche Priester. Und damit stehen wir in einer sehr verantwortungsvollen Stellung vor Gott. Spüren wir diese Verantwortung. Wir nehmen tatsächlich eine Schlüsselstellung ein. Das heisst, Gott will durch uns seine Pläne verwirklichen. Und was sind das für Pläne? Die stehen da im zweiten Teil von dem Vers 9. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Gottes Plan ist es, dass wir weiter sagen, was Jesus Grosses für uns tun hat. Wenn wir das in der Zeugnis gehört haben. Gott will, dass wir mit unserem Leben auf Jesus hinweisen, wo durch sein Sterben uns davor bewahrt hat, dass wir einmal an einen Ort kommen nach dem Sterben, wo es finster ist. Stockdunkel. Ein Ort, wo es gar nicht lebenswert ist. Mit unserem Leben sollen wir unsere Mitmenschen auf Jesus hinweisen, wo uns durch sein Opfer eine Türe zum Himmel aufgetan hat. Zum Himmel, wo Gott wohnt, wo Licht herrscht und wo viel, viel schöner ist, als wir uns selber das können vorstellen. Generell ist unsere Lebensaufgabe als königliche Priester im Dienst von Gott, andere Menschen auf Jesus hinzuweisen und zu Jesus führen. Wie wir die Aufgabe im Detail sollen ausführen, dafür hat Gott mit jedem von uns einen individuellen und konkreten Plan. Wir Menschen, wir sind ja so unterschiedlich begabt. Und jeder von uns hat von Gott die Fähigkeiten bekommen, die er braucht, dass er nach seinem Plan kann leben. Der Plan, den Gott ausgeheckt hat für unser Leben. Wir sollen unsere Fähigkeiten so einsetzen, wie es Gott geplant hat. Und den Plan zu kennen, den finde ich halt äußerst wichtig. Und darum ist es so entscheidend, dass wir mit Gott im Gespräch bleiben. An einem der letzten heißen Sommertage bin ich so zu meinem Auto gelaufen, wo ich auf dem Parkplatz abgestellt hatte. Mit der Fernbedienung habe ich von weitem schon Türen entblockt, deblockiert und gerade auch noch die Fenster runtergelassen, dass es ein bisschen durchlüftet. Als ich näher gekommen bin, habe ich gesehen, dass beim hinteren Fenster auf der Fahrerseite irgendetwas nicht stimmt. Es ist mir vorgekommen, wie wenn dort so ein Grauschleier gehangen wäre. Beim Näherkommen habe ich dann bemerkt, dass im Wagen innen an der Fensteröffnung ein riesiges, wunderschönes Spinnennetz hängt. Eine kleine Kreuzspinne hat am Fensterrand darauf gewartet, dass ein Insekt ins Netz geht. Aber kein einziges Insekt ist in die Falle geraten. Die Spinne hat gemeint, sie hätte ihr Netz an einem strategisch vielversprechenden Ort aufgebaut. Nämlich dort, wo die Insekten nichts ahnend in grossen Massen vorbeifliegen müssen. Aber die Fensterscheibe hat die Insekten davon abgehalten, dass sie ins Netz gegangen sind. Sie hat sich so viel Mühe gemacht, hat keinen Aufwand gescheucht und hat das wunderbare Netz gesponnen, aber leider hat sie es am falschen Ort gemacht. Da im Auto hätte sie kein einziges Insekt können fangen und sie wäre jämmerlich verhungert. Ich hätte ihr gern erklärt, was sie falsch gemacht hätte, aber es gibt eben keinen so einen Verständigungsgott zwischen uns Menschen und dieser Spinne. Was dieser Spinne da passiert ist, das kann auch uns passieren. Auch wir können all unsere Energie und unser halbes Leben dafür etwas einsetzen, nur um nachher müssen feststellen, dass wir es eigentlich ganz am falschen Ort investiert haben. Es würde mir wehtun, am Ende von meinem Leben müssen feststellen, dass ich das ganze Leben, das Reden von Gott überhört habe. Es wäre für mich eine Katastrophe, wenn ich am Ende von meinem Leben müsste feststellen, dass mein Leben mit dem Plan von Gott gar nie übereingestimmt hat und dass ich darum den Auftrag, den Gott für mich vorgesehen hat, gar nicht ausgeführt habe. Dass uns das nicht passiert, ist es darum so wichtig, dass wir mit Gott im Gespräch bleiben. Aber was machen wir jetzt, wenn wir den Eindruck haben, dass Gott gar nicht zu uns redet? Wenn uns einfach nichts anspricht, weder das, was wir über Gott hören, noch das, was wir von Gott lesen. Wenn du das Gefühl hast, dass Gott überhaupt nicht zu dir redet, dann könnte es damit zu tun haben, dass in deinem Leben ganz einfach zu laut zu und her geht. Wenn dir alles andere wichtig ist, als in aller Ruhe täglich in der Bibel zu lesen und dann ausgiebig darüber nachzudenken, was da drin steht, dann ist es schwierig für Gott, dir etwas mitzuteilen. Oder wenn du ganz ohne Erwartung am Sonntag da in die Gemeinde kommst, in den Gottesdienst, und nicht bereit bist, nachher noch darüber nachzudenken, was da vorgekommen ist, dann hast du eventuell schon wieder eine Chance verpasst. In der Offenbarung 3, Vers 20 steht: Merkst du denn nicht, noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Vielleicht müssen wir die Lautstärke von unserem Leben tatsächlich ein bisschen zurückschrauben, dass wir hören, wenn Jesus bei uns anklopft. Wie tönt es denn, wenn Jesus bei uns an die Tür klopft, wenn er zu uns etwas sagen möchte? Es könnte Jesus sein, der an die Tür klopft, wenn du realisierst, dass die Motivation für dein Glaubensleben verloren gegangen ist. Oder wenn es dich stört, dass du dich so mit Halbwahrheiten musst du das Leben schlängeln. Oder wenn du unruhig wirst und dich fragst, was überhaupt der Sinn von deinem Leben ist. Es könnte auch ein Klopfzeichen sein von Jesus, wenn du merkst, wie du in falsche Abhängigkeiten geraten bist, wenn du darunter leidest, dass du nicht angesprochen wirst, wenn du in der Bibel liest, oder wenn du dich dabei ertappst, dass du am liebsten eigentlich Gott willst, zum Weg ausgehen. Wenn dich solches auf Schritt und Tritt verfolgt, dann ist vielleicht Zeit, Jesus die Türe ganz aufzutun und ihn von Neuem ins Leben zu bitten. Aber was passiert jetzt, wenn ich realisieren muss, dass ich gar nicht nach Gottes Plan lebe? Wenn ich meinen eigenen Weg gehe und muss feststellen, dass ich meine Aufgabe als königlicher Priester von Gott gar nicht erfülle, muss ich dann damit rechnen, dass Gott eines Tages auch so radikal in mein Leben eingreift und mich so verschreckt, wenn er das bei mir Robeam gemacht hat, wird er mich vielleicht auch irgendwann einmal vernichten, wenn ich mich nicht will, von Jesus führen lasse? Nein, da müssen wir keine Angst haben. Jesus hat viel zu viel für dich gezahlt. Auch in dem Sinn leben wir heute in einer Gnadenzeit. Du bist ihm viel zu teuer. Er hat dich viel zu lieb, als dass er dich einfach so fallen lässt. Wie sich ein Vater und eine Mutter um ihr Kind kümmern, so kümmert sich Jesus auch um uns und um all die, die die Sündenvergebung in Anspruch genommen haben. Es ist ihm ein ganz grosser Wunsch, das Leben mit uns zu teilen und uns durch den Lebensweg zu führen. Und wenn Jesus uns führt, dann führt uns vielleicht nicht unbedingt den bequemsten Weg. Und wir werden dann nicht unbedingt bewahrt vor allem Leid und vor allen Problemen. Aber der Weg führt uns garantiert zu einem interessanten, ausgefüllten und vor allem sinnerfüllten Leben. Und darum lohnt es sich, sogar aufs Flüstern von Gott zu achten. Darum ist es so wichtig, dass wir im Alltag Zeiten einplanen, wo wir still werden von Gott, wo wir regelmässig in der Bibel lesen und wo wir Gott eine Chance geben, dass er zu uns reden kann. Bitte mir doch Gott darum, dass er uns hilft, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Wenn wir das lernen, dann wird Jesus uns helfen, unseren Auftrag als königliche Priester zu erfüllen, sodass Gott seine Heilfreude daran hat. Amen.